ich kann mir vorstellen, dass die Menschen irrelevanter werden. Und was ich vor allen Dingen glaube, und das ist auch das, was mir so ein bisschen auch aus einer gesellschaftlichen und politischen Sorge Sorge bereitet, dass die Schere noch weiter auseinandergeht. Jetzt nicht nur beim Wohlstand, das ist die Folge dessen, sondern bei der Akkumulierung von Wissen, von Know-how.
Mein Eindruck ist, und das hat der Pip Töckner mal gesagt gehabt, dass wir wahrscheinlich durch KI ein bisschen dümmer werden. Christoph Zöller, vielen Dank für deine Zeit heute.
Danke, dass ich hier sein darf, freue mich.
Absolut, endlich mal wieder ein Heidelberger bei mir im Podcast, wenn ich ehrlich bin. Lange Zeit verschiedene Menschen aus verschiedenen Regionen gehabt und jetzt mal wieder ein Heidelberger und ein ganz nicht unbekannter Heidelberger. Mit Instafo hast du eine Firma gegründet, die auch sehr erfolgreich ist und auch sehr bekannt ist in Heidelberg. Über 100 Mitarbeiter mittlerweile, 1000 Kunden, so wie ich gehört habe oder ungefähr gelesen habe. Und das, was ich verstanden habe, ihr habt so eine Art Recruiting-Plattform entwickelt.
Genau, also der, erstmal danke für die Vorstellung. Genau. Wie ich es immer einfach erkläre, ist, wir haben Airbnb für Jobs gebaut. So, wenn wir dann in die zweite Ebene gehen, was bedeutet das? Eine Plattform, ein Marktplatz, wo wir auf der einen Seite Leute haben, die bereits in ihren Job zu wechseln oder nach neuen Jobs und Herausforderungen suchen und auf der anderen Seite Unternehmen, die Leute einstellen wollen und beide Seiten das aber mit möglichst wenig Aufwand, einem guten Prozess, die Talentseite, also die Arbeitnehmerseite möchte irgendwie gute, passgenaue Jobs und möchte keinen hohen Aufwand in der Bewerbung haben und die Unternehmen wollen passgenaue Talente haben, sprich hohe Qualität, gut vorgefiltert und das ist, wo wir als Marktplatz ansetzen und ja, die letzten, wir haben schon die Firma gegründet vor 12 Jahren mittlerweile,
cool.
Hatten da aber eigentlich zwei verschiedene Lebenszyklen, sage ich immer, einmal so von 2014 gegründet, aber dann 2017 erst live gegangen, Anfang 2017 bis 2020, 2021 und dann die Firma nochmal komplett neu erfunden, auch tatsächlich von null auf wieder neu aufgebaut, also Tech neu, Produkt neu, Management-Team neu und
großes Investment reinbekommen.
Sehr große Investments auch reingeholt, zuletzt ein Private Equity Unternehmen vor 2 Jahren.
Kannst du sagen, wie viel?
Das waren über 10 Millionen Euro. Mhm. Und spannende Zeit auf vielen Seiten. Der 100%. Jobmarkt schrumpft seit Mai 2022. Wenn man sich da verschiedene Indizes anschaut, gehen die seitdem zurück. Und wir haben uns trotzdem sehr, sehr gut geschlagen, gut gewachsen, viel Marktanteil gewonnen und bin gespannt, was da auch noch die nächsten Jahre passiert, gerade mit dem ganzen Thema rund um AI und KI. Da ist ja sowieso gerade sehr, sehr viel im Wandel.
100% und genau darum geht's heute. Ich finde es interessant, dass du sagst, dass der Jobmarkt seit 2022 geschrumpft ist. Habe ich es richtig verstanden?
Ja.
Genau. Und jetzt mit dem Thema KI und ich weiß, dass du da tief drin bist im Jobmarkt und was für Auswirkungen potenziell wahrscheinlich KI haben wird. Ich habe da ein paar Thesen. Eine meiner Thesen wird sein, dass Menschen wirklich irrelevanter werden in dem Kontext. Ich habe aber jetzt von dir so einen Vortrag mal gehört bzw. gelesen gehabt, dass du das gar nicht so siehst, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, ich glaube also einmal, ich bin Mensch, ich habe eine sehr, sehr starke Meinung zu verschiedenen Themen, aber ich weiß auch, dass ich viele Sachen nicht weiß. Und in diesem Vortrag, den du vermutlich meinst, und ich führe gleich auch aus, was ich da gesagt habe und was da meine Position ist. Und ich glaube, das ist ein Weg. Ich glaube auch, der Weg ist nicht unwahrscheinlich, aber ich glaube, es gibt mit Sicherheit auch genau die Wege, die du irgendwie gerade beschreibst. Und ich würde dir in einer Sache auch zustimmen und in einer anderen Sache vielleicht jetzt ein bisschen anders sehen. Aber vielleicht mal kurz, was ist meine These oder was habe ich da bei dem Vortrag geteilt? Und zwar geht es ja immer so, nimmt KI uns die Jobs weg oder werden wir in der Zukunft mehr Jobs haben, als wir es aktuell haben. So, und ich glaube, jetzt muss man sich, ist der beste Indikator, wenn, und wir sind als Menschen sehr, sehr schlecht drin, die Zukunft vorherzusagen. Und
100%.
Deswegen, glaube ich, macht es immer Sinn, sich auch ein bisschen in der Vergangenheit zu orientieren und zu schauen, von wo kommen wir. Und jetzt ist KI, AI, mit einer der relevantesten Technologiefortschritte, die wir wahrscheinlich seit dem Internet hatten. Auf einer Ebene mit Elektrizität, Industrialisierung, also Dampfmaschine und den ganzen Themen. Und
wenn ich dazu ganz kurz was sagen darf, der Heidelberger Jonas Androulis hat sogar gesagt gehabt, das wird wahrscheinlich die letzte große Revolution sein, die wir erfunden haben.
steile These. Also, also ich glaube, das wird nur so sein, wenn die Menschheit dann auch zeitnah ausstirbt. Weil wenn du jetzt überlegst, in was für einem Zeitabstand wir auch immer wieder Fortschritte hatten und Fortschritte, die wir hatten, die wir schon lange nicht mehr vorhersehen oder die wir noch nicht vorhergesehen haben. Und was zum Beispiel direkt bei mir präsent ist, ist Quantencomputing. Mhm. So Quantum Computing wird auch nochmal ganz, ganz viele Sachen ändern,
da wo
wir heute
recht,
noch
ja.
gar nicht
ja.
drüber nachdenken. Und da gibt es auch extrem spannende Firmen. Und wenn man sich verschiedene Paper anschaut, wo früher es hieß, okay, Zeitspanne von 15, 20 Jahren, jetzt heißt es irgendwie 7 bis 10 Jahre. Also da passiert auch einiges. Gibt es auch ein paar sehr, sehr spannende Startups, die jetzt in der Phase sind, wo OpenAI vor 10 oder 8, 9 Jahren war. Oratomic zum Beispiel aus den USA ist da eine. Aber bevor wir nicht abdriften, vielleicht auch die These von mir da zum Arbeitsmarkt. Ich glaube, wir sind nicht gut, die Zukunft vorherzusehen, also sollten wir in die Vergangenheit schauen. Wenn wir in die Vergangenheit schauen und uns verschiedene technische Quantensprünge fast anschauen, Industrialisierung, Elektrizität, aber nehmen wir zum Beispiel mal die Industrialisierung, hatten wir immer das Gleiche, dass wir Jobs davor hatten, oftmals Riesenangst, Aufstände, politischen Umschwung, der dadurch passiert ist, weil einfach viel auch Angst und so gab.
Ja.
Und am Ende kam es immer anders. Also wenn du dir zum Beispiel heute anschaust und es vergleichst mit vor 40 Jahren, wir haben ganz, ganz viele Jobs, die es heute gibt, die es vor 40 Jahren nicht gab.
Mhm.
Da kennst du keine Ahnung. Guck dir ganz viele kreative Berufe an, von alles rund um Influencer und die ganzen Medien-Entertainment-Welt. Schau dir allein an Softwareentwicklung vor 4 Jahren. Ne? Da gab es auch schon Teile davon, aber ganz, ganz viele Themen gab es da einfach noch nicht. Schau dir jetzt so Themen an wie Fitnesstrainer. So, es gibt ganz, ganz viele Berufe, die es früher nicht gab oder auch in einer anderen Ausprägung. Und aber auch Berufe, wenn du vor 40 Jahren jemand gefragt hättest, wo keiner dir in irgendeiner Art und Weise sagen könnte, diesen Job wird es geben, weil wir uns gar nicht vorstellen konnten, wie die Zukunft aussieht. Und es gibt da auch ein Konzept, das ein Thema davon beschreibt, Jeffrey und Paradoxon, dass genau darum geht, wenn der Kostenpunkt für eine Sache sinkt, dass der Konsum oder wie oft das benutzt wird und wie oft das Anwendung findet, steigt. Und ich glaube, deswegen ist zum Beispiel auch ein Thema so Softwareentwicklung. Ne? Aktuell ist Softwareentwicklung fast eine Commodity, kann jeder machen, ist super einfach. Und ich glaube, das führt aber dazu, dass einfach mehr Software geschrieben wird und auch mehr Leute sich damit beschäftigen. Sind die denn noch klassische Software-Engineers? Haben die zukünftig einen anderen Jobtitel, eine andere Tätigkeit? I don't know. Aber und ich bin Optimist von Hause aus und ich versuche, auch wenn ich mir sehr viel Gedanken auch über die Downsides mache, versuche ich immer Optimist auch zu sein. Und da ist tatsächlich ein Thema, wo ich sage, ich glaube, es wird mehr Jobs geben. Werden die Leute noch 5 Tage die Woche arbeiten? Weiß ich nicht. Wenn wir uns anschauen, die Industrialisierung hatte auch dazu Folge, ich glaube, Henry Ford war einer der Ersten, der dann gesagt hat, so hey, die Leute arbeiten nur noch bei mir 5 Tage, damit sie auch mehr Zeit haben zu konsumieren. Und ich bin zum Beispiel auf der einen Seite super long tech, was auch meine persönliche Investmentstrategie angeht und, wie du weißt, auf der anderen Seite auch super long entertainment.
Mhm.
Weil Brot und Spiele, ich bin da auch bei dir. Ich kann mir vorstellen, dass die Menschen irrelevanter werden und was ich vor allen Dingen glaube, und das ist auch das, was mir so ein bisschen auch aus einer gesellschaftlichen und politischen Sorge bereitet, dass die Schere noch weiter auseinandergeht. Jetzt nicht nur beim Wohlstand, das ist die Folge dessen, sondern bei der Akkumulierung von Wissen, von Know-how. Die Leute werden produktiver und nicht ganz viele, habe ich das Gefühl, auch bei den ganzen technischen Revolutionen, die es rund um AI passiert. Und wenn wir uns da Zahlen anschauen, wir reden von einem niedrigen 1%, einstelligen Prozentsatz, die AI regelmäßig nutzen oder überhaupt dafür zahlen. Und wir wissen, wenn du nicht dafür zahlst, machst du vielleicht irgendwie eine Suchanfrage an irgendwie ChatGPT, die du sonst irgendwie an Google gestellt hättest oder sagst, gib mir ein Rezept oder halt irgendwas, was relativ basic ist. Aber da geht ja mittlerweile viel, viel mehr.
Mhm.
Da verlieren wir, glaube ich, so, so viele Leute auch auf dem Weg. Und das hat, glaube ich, riesen Sekundäreffekte. Angefangen von Mental Health über Zugehörigkeit, Gefühl. Und ich glaube, wir kommen nur noch mehr in verschiedenen Klassengesellschaft und dass sich der Wohlstand und dann auch die Macht auf wenige kumuliert.
Wow, du bist ja gleich direkt eingestiegen in das Thema. Also ich muss zugeben, gewisse Punkte sehe ich genauso wie du. Warum ich mir in diesem Fall aber, wenn wir es das einzelne Mal aufrollen würden, mehr Sorgen mache als bei einer anderen technischen Revolution. Mein Eindruck ist, und das hat der Pip Töckner mal gesagt gehabt, dass wir wahrscheinlich durch KI ein bisschen dümmer werden.
Ja.
Also ich weiß noch nicht, ob ich das so 100% unterschreiben kann, aber ich merke bei mir selbst, wie faul ich auch durch KI geworden bin. Also ein paar neue Skills habe ich dazu bekommen. Du hast gesagt gehabt, dass Softwareentwickler oder in Zukunft vielleicht Software nicht nur von Entwicklern gemacht wird, sondern von Produktmanagern beispielsweise oder so Menschen wie mir, die früher vielleicht sich das gar nicht getraut hätten, mal so ein kleines Programm zu schreiben. Das mache ich jetzt mittlerweile auch, aber dafür brauche ich auch keinen großen Intellekt mehr. Das schaffe ich auch so. Aber ich gebe sau viele Aufgaben, einfache Aufgaben, mittlerweile komplett ab und kümmere mich um andere Themen beispielsweise. Und wenn ich das jetzt übertragen würde auf viele andere Menschen, wir geben ja sau viel Gehirnschmalz ab. Also wir kümmern uns gar nicht mehr darum, selber nachzudenken, sondern wir schauen, okay, hey, das ist ein bisschen anstrengend jetzt, was ich jetzt mache. Das gebe ich jetzt sofort der KI. Und das macht mir so ein bisschen Sorge, ehrlich gesagt, für die Zukunft, dass wir dem Tempo nicht mehr gewachsen sind, was gerade vorgegeben wird.
100%. Aber auch da wieder den Link in die Vergangenheit. So, die letzten Jahrzehnte haben wir eine Wissensgesellschaft aufgebaut. Vor allen Dingen jetzt, sage ich mal, in den westlichen Ländern. Und wenn du dich jetzt mal irgendwie ein paar hundert Jahre zurückgehst, da haben halt alle Leute körperlich oder Großteil der Leute körperlich gearbeitet. Waren dann auch handwerklich begabt, irgendwie auf dem Feld, so. Ich bin zum Beispiel wenig handwerklich begabt. So, das heißt, das wäre dann auch irgendwann, dann kamen Maschinen, dann musste der Mensch nicht mehr so viel machen, dann haben die Sachen irgendwie Maschinen gemacht und dann haben wir uns weiterentwickelt. Und dann haben wir, okay, wurden wir intellektueller, wir haben uns als Gesellschaft weiterentwickelt. Und ich glaube, das kann alles so kommen, wie du gesagt hast. Aber, und da versuche ich immer zu widersprechen, ich glaube nicht, dass das der einzige Weg ist, den wir gehen können, sondern ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Sachen, ich weiß nicht, was ich nicht weiß, wo wir uns auch als Gesellschaft hinentwickeln können. Dass, keine Ahnung, ich mache jetzt mal als Beispiel, wenn jetzt auch, und KI ist ja, und Robotik wird folgen, aber KI ist ja vor allen Dingen auch, dass viel Wissensarbeit, also Knowledge Worker transferiert oder dadurch automatisiert wird oder das ist ja auch der Bereich, wo du sagst, da werde ich faul. Aber vielleicht ist es dann auch eine Chance für uns als Gesellschaft und ich glaube, da muss einiges dafür passieren und wir sind noch weit davon weg, aber dass wir uns vielmehr wieder auch auf die zwischenmenschliche Community, also Community konzentrieren, dass wir miteinander interagieren, dass Menschen wieder sich nicht einfach den ganzen Tag irgendwie mit Arbeit und Geld und Status so, sondern dass wir da auch in einen anderen Wohlstandslevel kommen. Und ich glaube, und das ist so ein bisschen, da will ich immer für plädieren, es gibt verschiedene Wege, die wir gehen können und es gibt nicht nur diesen einen Weg, das passiert. Und das sind alles Risiken und ich glaube, das sind teilweise auch Szenarien, die können parallel bestehen. Es kann beides sein.
Ich will auch nicht zu negativ klingen, aber ich habe es zum Beispiel vor kurzem gelesen gehabt, dass wenn du KI-Agenten jetzt miteinander sprechen lässt in irgendeiner Form, die tauschen sich ja auf einer sehr tokenarmen Ebene aus, sodass nicht mehr so viele Token verwendet werden, bedeutet, dass wir als Mensch gar nicht mehr verstehen, was sie da überhaupt miteinander machen. Und das finde ich interessant, dass wir da so ein bisschen abgehängt werden und schon auch tatsächlich gar nicht mehr nachverfolgen können, was da passiert. Ich habe vor einiger Zeit mal einen Software-Architekten bei mir im Podcast gehabt und der hat schon, das war schon ein paar Jahre her, der hat was Interessantes gesagt. Ein normaler, guter Entwickler weiß mittlerweile gar nicht mehr, was in so einem Algorithmus drin ist. Also da werden irgendwelche Libraries benutzt und man geht davon aus, dass die Library hat, das kann zum Beispiel diese Bibliothek und die wird dann eingesetzt und ich als Entwickler weiß dann gar nicht mehr eigentlich, wie das Ganze funktioniert, aber es funktioniert irgendwie. Jetzt kommen wir noch zu der Ebene, wo wir zum Beispiel KI-Agenten miteinander sprechen lassen, um einen Preis zu finden, um irgendwas machen zu lassen und wir wissen gar nicht mehr, was da passiert. Das heißt, die kommen auf irgendein Ergebnis, wir können nicht mal nachvollziehen, was da passiert ist und das macht mir extrem Sorgen.
Ja, also wie viel von den Technologien, die du jeden Tag benutzt, kannst du beschreiben? Telefon.
Ganz
wenig. Du jetzt hier anrufst und im Iran.
Kann ich auch nicht beschreiben.
Nee. So, ne? Ja. Ich könnte auch nicht beschreiben, wie das jetzt hier funktioniert, alles mit Audio, Video, ja. Laptop, also Internet. So, es gibt ganz sehr viele Sachen, die können wir einfach nicht beschreiben auf einer technologischen Basis. Es gibt Leute, die können das, aber
ja.
Der normale Mensch kann das nicht. Ja. Und ne, natürlich sind das alles Risiken. Und ich glaube, dafür wird es aber, wenn das wirklich so ein großes Problem ist, wird es dafür Lösungen geben. Entweder wir haben halt irgendwie, wir vertrauen oder wir haben halt irgendwie, keine Ahnung, einen Messwert, wo wir wissen, hey, bis dahin ist gut und ab da müssen wir halt irgendwie mal reinschauen. So und mit Sicherheit kommen Risiken mit einher und ich will nicht sagen, dass es die Welt komplett besser macht. Aber dieses Armageddon von, es wird jetzt irgendwie alles schlechter, das glaube ich halt nicht. Und ich glaube, die viel größeren Probleme, die wir haben, sind von uns als Gesellschaft und vielleicht ist es nur die Technologie, die an die Oberfläche bringt und den Finger in die Wunde legt.
Jetzt auf deiner Jobplattform, nenne ich es mal vereinfacht, was für Bewegungen hast du da gesehen? Also technologische Bewegungen, also werden da trotzdem weiterhin viele Softwareentwickler nachgefragt oder werden jetzt ganz andere Berufe nachgefragt, was
ja, also ich glaube, was du so im Jobmarkt generell siehst, also vielleicht einmal, der Jobmarkt ist ja auch fluider, also der ist in Bewegung, ja. Das ist immer anders. Und zum Beispiel ein Narrativ, was immer viele gesagt haben, Softwareentwickler, brauchst du nicht mehr, Stellen gehen runter. Was wir gesehen haben und was du auch am Markt siehst, ist, dieser Trend hat angefangen, bevor GPT überhaupt ihr erstes Modell öffentlich gelauncht.
23 war das,
genau. Ja. Ende 23. Ja. So, woher kam das eher? Wir hatten halt eine extrem starke Übereinstellungen während Corona-Zeit, als irgendwie alles Technologie und jeder dachte, Leute shoppen nur noch online, wir bewegen uns in ein paar Jahren im Metaverse. So, ich finde, was ganz oft
schief gegangen.
Genau, ja. ich finde, was ganz oft falsch gemacht wird, dass die smartesten Leute Narrative erzählen, die sie entweder A, selber glauben oder B, einfach Incentives dahinter liegen, dass sie die erzählen.
Der Zuckerberg lag ja ziemlich falsch damit.
Ja, oder auch nur noch das einfach Online-Shopping, ne? Also nicht nur Zuckerberg, der ganze Aktienmarkt lag falsch. Mhm. Ja, das ganze Geld lag falsch. Ein Großteil des Geldes. Und jetzt so 4 Jahre fast forward, redet niemand mehr darüber, dass es hieß, Leute bestehen nur noch online, die Innenstädte sterben komplett aus, wir werden zukünftig irgendwie nur noch Online-Meetings machen, nur noch hier dann Metaverse, bla bla bla. Ja, das wird wahrscheinlich langfristig, ist das ein Trend, Leute gehen mehr Online-Shopping, bla bla bla, aber bei weitem halt nicht so, wie das halt vorhergesagt wurde. Und ich glaube, man darf nicht vergessen, dass in so einer Zeit es immer Leute, die bewusst oder unbewusst, die in irgendeiner Weise starke Incentives haben, dass das exponentiell oder linear genauso weitergezogen wird und die auch sehr einflussreich sind und diese Themen dann auch mit verbreiten. Und auf deine Frage zurück, was wir noch gesehen haben am Jobmarkt, ist zum Beispiel, lange Zeit wurden gar keine oder ganz, ganz wenig Junior-Jobs eingestellt. Das vielleicht auch dazu. Es gibt einen Research von Anthropic, der Firma hinter Claude. Das ist Stand Anfang des Jahres. Ich glaube, irgendwie State of Work oder so ungefähr heißt der. Und da sieht man, dass es noch keinen relevanten Impact von AI auf den Jobmarkt hat.
Echt?
Ja.
Okay.
Und das, was wir sehen, und der Jobmarkt ist schwieriger, der ist seit, habe ich ja gesagt, 4 Jahren mittlerweile declining. Das hat aber hauptsächlich wirtschaftliche Effekte. Mm. Und ich glaube auch, es wird noch was kommen mit AI, keine Frage, aber das ist erst noch in der Zukunft. Und auch, und du hast vorhin den Pip Klöckner erwähnt, der vertritt ja auch stark die These, und der gehe ich absolut mit, dass die neue Technologie, alles rund um AI, die wird halt von den jungen Leuten am meisten adaptiert und die wachsen damit auf und die arbeiten damit. Und dementsprechend, ich glaube, viele Unternehmen, und man sieht auch schon in Amerika, dass da erste Unternehmen anfangen. Cloudflare war zum Beispiel eine Company, die nicht aus Kostenspargründen extreme Abfindungsprogramme machen, damit sie sagen, wir müssen unsere Workforce verjüngern, damit wir neue, frische Leute mit reinbringen, die auch die Art, wie wir arbeiten, ändern, weil das wird sich halt fundamental ändern.
Okay. Das heißt, ältere Menschen haben eher Probleme damit im Job.
Also ich
ältere Menschen, die sich nicht mit KI auseinandersetzen.
Genau, also ich würde sagen, das liegt nicht an dem Alter per se, sondern dieses ganze Thema mittleres Management, wo nicht wirklich Wert geschaffen wurde, wird halt einfach, AI wird viel mehr Effizienz in Organisationen bringen. Mhm. Und ich sehe das jetzt schon so mit zum Beispiel, wir sind extrem nah an so einer AI-First, AI-Native-Company dran. Und bei uns zum Beispiel Produktmanager oder alles rund um Produktentwicklung, müssen die Leute viel weniger miteinander interagieren. Die können viel mehr Sachen selber machen. Mhm. Und die Produktivität, die steigt extrem, aber die werden auch ausgebrannter. Und das meine ich mit diesen gesellschaftlichen Themen, weil die dann nicht mehr die persönliche Interaktion haben, sondern irgendwie so, die haben dann nicht mehr ganz viel Abstimmung mit dem UX-Designer, so, das machen die dann halt einfach selber, was sie sich irgendwie vorgestellt haben. Und ich glaube, das ist das Thema, dass eine neue Technologie kommt.
Ja, stimmt.
Wir haben unseren eigenen Anspruch, unsere Produktivität. Wir arbeiten nicht weniger, wir arbeiten mehr, wir wollen noch mehr Output generieren. Und wenn wir das nicht schaffen, sind wir halt unzufrieden. Mhm. Und wir haben meistens als Gesellschaft das Problem, die neue Technologie kommt, wir wissen gar nicht, wie wir damit umgehen können. Und da meine ich jetzt nicht von Regulatorik und so weiter und was auf der politischen Ebene besprochen wird, sondern von uns als Gemeinschaft, als Menschen.
Ja, sehr valide Punkte. Du hast auch vorhin was gesagt, aber es absolut stimmt, dass zum Beispiel, Geld auch falsch liegen kann. Das Metaverse zum Beispiel, sehr, sehr gutes Beispiel. Ich habe vor kurzem etwas von einem, ja, irgendjemand aus der Führung von Uber gelesen gehabt, der da irgendwie so ein
Stopp. Der CFO war das.
War das der? Ja. Der dann, ich kann es nicht so genau wiedergeben, aber der hat gesagt gehabt, die haben so eine Beschränkung in den Tokenverbrauch
rein. Genau, die haben ihr Budget irgendwie für das ganze Jahr im März oder so schon ausgegeben gehabt.
Genau, genau. Da haben sie auch gemerkt gehabt, das hat auch gar nicht so viel neuen Umsatz gebracht, das Ganze. Also es war eigentlich nur ein Kostenfaktor. Das geht auch vielleicht so in diese Richtung mit ein, dass also, wir als Gesellschaft tatsächlich das versuchen anzuwenden, aber teilweise auch noch gar nicht wissen, was wir damit machen können.
Genau, also ich bin 100% long AI und ich glaube, es wird ein extrem hoher Produktivitätsboost geben. Aber ich glaube natürlich, das ist eine ganz, ganz neue Technologie, wenn du dir mal überlegst, bei dem Internet, bei dem Computer, bei so, was da die ersten 4-5 Jahre, natürlich passiert da noch relativ viel, was einfach useless ist und Leute spielen vielleicht auch rum. Na, aktuell gibt es da noch so Themen, du weißt gar nicht, wie du jetzt effizient irgendwie Token einsetzt und so weiter und so fort. Aber also wir sehen zum Beispiel als Unternehmen, wir haben auch einiges an Effizienz rausholen können, weil wir einfach ganz, ganz andere Workflows mittlerweile bauen können über AI.
Was würdest du jetzt aber einem jungen Kerl oder einer jungen Dame empfehlen, jobmäßig zu machen? Also Hintergrund ist, ich kann nicht ruhigen Gewissens zum Beispiel jemandem sagen, hey, stürze dich jetzt beispielsweise in ein Softwareprojekt rein. Also im Sinne von, studiere Informatik oder mach was in der Richtung und dann entwickelst du eine Software und alles wird gut, sondern, boah, wird Softwareentwicklung von Junior-Level aus irgendwie noch gebraucht? Weil alles, was ein Junior macht, schaffe ich ja mittlerweile mit Lovable oder mit Claude selbst.
Ja, also ich glaube, zwei große Themen. Einmal, eine Sache, die ich gelernt habe, ist, alle kochen auch nur mit Wasser. So, ich habe wirklich mit sehr einflussreichen Leuten gesprochen, die auch in hohen Positionen sind und es ist sehr selten, dass sich Leute wirklich so, das ist dann meistens so, okay, ich habe erstmal da irgendwie Ehrfurcht davon, weil bestimmte hohe Position oder ein Status oder wie auch immer. Aber wenn du ein bisschen länger auch mit den Leuten dich austauscht, selten so, dass ich sage, wow, okay, das würde ich mir auf keinen Fall zutrauen. Das liegt nicht daran, dass ich mich irgendwie überschätze oder so, sondern viele Leute auch auf meiner Ebene, die das dann, von denen ich das höre, habe das auch schon öfter gehört und das ist so, und was sage ich damit eher positiv? So, hey, alles ist möglich. So, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, wir haben eine Riesenchance, dass Wissen zu einer Art Commodity geworden ist. Das bedeutet, wenn ich was heute nicht weiß, ich kann das nachsehen, ich kann mir alles aneignen nahezu. Ja? Und deswegen würde ich wirklich Leuten empfehlen, auf deine Frage, was würde ich machen als junge Person, das, wo du wirklich Lust drauf hast, was zu finden, wo du sagst, hey, da habe ich ein Interesse dran, weil ich glaube, Leute werden die erfolgreich sein, die ihren Job nicht als Job sehen, sondern die sagen, das ist Teil von meinem Leben, das ist meine Passion. So, und jetzt spreche ich aus einer sehr elitären Position, das ist mir auch bewusst. Ich will aber derjenige sein, der sagt, ich will die Leute irgendwie ermutigen, weil ich glaube, das ist möglich. So, das wird nicht jeder schaffen, weil da ganz viele Ängste und Zwänge und andere Themen noch irgendwie eine Rolle spielen und so. Aber das Thema von, ich hatte, was früher noch viel, viel extremer war, ich habe irgendwie keinen Zugang zu irgendwie guter Bildung oder ich kann mir das nicht aneignen. Das ist heute mittlerweile, es war noch nie so einfach. Ich sage nicht, dass es einfach ist, es war noch nie so einfach wie aktuell. Mhm. Und das, glaube ich, ist eine Riesenchance und dafür ist wichtig, dass Leute, glaube ich, ihre Sache gern machen. So ich zum Beispiel, wir haben vorhin im Vorgespräch irgendwie über ein bisschen Sachen gesprochen, die ich noch nebenher alles so mache und ich
ein bisschen, ein paar Sachen machst du, ja.
Ich liebe, was ich mache und für mich...
Jetzt musst du sagen, was ist deine Passion?
Ja, also meine Passion ist, Dinge voranzutreiben und neue Sachen zu bauen. So, wenn ich irgendwo was sehe, da ist irgendwie Opportunität, da kann ich irgendwie was machen, dann mit Leuten zusammenarbeiten. Ich will zum Beispiel nicht mehr mit Leuten zusammenarbeiten, die ich nicht mag. So, ich muss das auch zum größten Teil nicht mehr, wo ich einmal merke, das sind mittlerweile mit den Leuten, mit denen ich arbeite, das sind auch Freunde, mit denen verbringe ich gerne Zeit, ich erlebe dadurch Sachen und ich will einfach gestalten. So, das ist mein Thema. So, ich will bauen, ich will gestalten. Das ist was mich antreibt und dann ist für mich auch der Inhalt sekundär.
Okay, das heißt, wenn ich jetzt meinen Kindern einen Tipp geben müsste, würde der bedeuten, okay, geh dem nach, was du gerne machst.
Also, wie alt sind deine Kids?
8 und 5.
Ja, also die
haben
noch ein bisschen Zeit. Also ich glaube wirklich, ich habe keine Kinder. Ja. Meine Schwester hat 3 Jungs. Ich bin mit auch 3 Geschwistern aufgewachsen. Meine Mutter hat eine Tageskrippe. Also ich hatte 4 Kinder immer um mich rum. Und ich glaube, dass vielmehr so diese Neugier, ich sehe es zum Beispiel bei meinem ältesten Neffen, meine Schwester und ihr Partner, die sind super viel um die Welt gereist und die haben ihn so lange wie möglich auch aus dem Schulsystem rausgehalten. So, ich bin kein Freund von, da ich sage, Leute nicht ins Schulsystem, ganz und gar nicht, aber ich habe dadurch gemerkt, dass der für eine intrinsische Neugier, das war der Punkt, auf den ich hinaus will, dass der für eine intrinsische Neugier entwickelt, dass der einfach Sachen verstehen will, wie das irgendwie funktioniert. So, und ich glaube, dieses Umfeld den Leuten zu bringen oder den Kindern zu geben und sagen, hey, lern die Welt kennen durch deine eigenen Augen, finde irgendwie Interessen, weil ja, was ja doch oftmals passiert in den Systemen, in denen wir sind, dass die Leute dann, so ich hatte das auch bei mir in der Schule, ich habe in dieses System nicht gepasst und ich bin ein extrem neugieriger Mensch, aber die Sachen haben mich halt gar nicht interessiert, weil die Art, wie es mir beigebracht wurde, so ich war auch eher jemand, der schwer integrierbar war in der Klasse, ich war dann da eher der Außenseiter, so und ich glaube, wir müssen als Gesellschaft schaffen, den Kindern, was die unsere Zukunft ist, dass dieses selbstständige Denken, Neugier, so dass wir auf ganz, ganz andere Sachen Wert legen und dann ist es super irrelevant, welchen Job die Leute ausmachen, weil die dann gut in ihrem Job werden und ihre Passion finden.
Aber das aktuelle System passt ja gar nicht dazu. Das muss man wirklich sagen, ja. Also ich merke das schon, dass du, also du bist ja sowieso null, das soll jetzt kein Schulbashing sein, du bist ja 0,0 schon zu meiner Zeit auf das Leben vorbereitet und auch Stand heute. Ich mache mir tatsächlich eher Sorgen, ich weiß, dass du positiv gestimmt bist, aber ich mache mir tatsächlich eher Sorgen, dass wir ja auch Generationen von Menschen heranziehen, die tatsächlich hohen Schaden durch Social Media erleben werden, vielleicht auch nicht so ganz auf dem Sprung sind, zum Beispiel, weil sie viel KI nutzen, sich nicht was erarbeiten müssen sozusagen. Ich glaube, man kann es positiv sehen im Sinne von, was du vorhin gesagt hast, dieses Paradoxon, Jevons-Paradoxon, dass da insgesamt die Gesamtnachfrage steigen wird. So habe ich es verstanden, trotz Effizienzgewinne. Genau, vereinfacht gesagt. Ich habe eher den Eindruck, und da kam vor einem halben Jahr, glaube ich, so ein Artikel von in Handelsblatt über Meta raus, über Facebook-Konzern, dass sie da eine ganz große Sparmaßnahme gerade eingeläutet haben, wo sie, ich glaube, ich will nicht lügen, 20% ihrer Belegschaft gekündigt haben, weil sie mehr Ressourcen, mehr Geld für das Thema KI brauchen, Energie und so weiter. Mhm. Genau, das waren ganz grobe Zahlen, vielleicht liegt da ein paar Prozente falsch, aber und ich habe mir dann vorgestellt, ja krass, bei Meta arbeiten ja sowieso sehr gute Leute. Also komm erstmal bei Meta rein. Das heißt, und von diesen sehr guten Leuten haben sie 20% gecuttet. Was heißt das jetzt für durchschnittliche Menschen? Zum Beispiel, die versuchen, einen durchschnittlichen guten Job irgendwo zu bekommen. Wo läuft es dann hinaus?
Ja, also vielleicht nochmal kurz zwei Sachen. Ich bin gar nicht grundlegend, dass ich sage, ich glaube, dass es so kommt, wie ich sage, müssen auch viele Sachen richtig sein. Ich sehe diese Sorge, die du hast, komplett so und ich teile die auch zum großen Teil. So. Einmal nochmal vielleicht kurz meine These zu Ende denken, warum ich glaube, es ist nicht nur das Chevrons-Paradoxon, sondern es ist vor allen Dingen auch, ich glaube, es wird so viel durch technologischen Fortschritt werden, einfach neue Sachen ergeben, wo wir dann auch wieder Menschen brauchen. Das ist auf jeden Fall mein das ist die Hoffnung, die ich habe. So, das erstmal dazu. Jetzt das ganze Thema Arbeitsmarkt. Ich glaube, wir sind in einer Zeitenwende, wo wir bei vielen Systemen, die Jahrzehnte, vielleicht teilweise Jahrhunderte lang funktioniert haben und immer wieder vermeintlich optimiert wurden, das nicht mehr funktioniert und das System aufgebrochen werden muss. Das glaube ich zum Beispiel schon. Weil, ich mache mal nur ein Beispiel, so ich bin Kapitalist, Bekennender, und du siehst, ja, Kapitalismus hat über Jahre hin, gibt es ein sehr, sehr gutes Buch. Eins meiner Lieblingsbücher von Hans Rosling, Factfulness. Wir mussten gerade schneiden, weil ich musste googeln, beziehungsweise ein LLM befragen. Google hat mit meinem Input nicht zum Buch gekommen. Und da geht es darum, dass der Kapitalismus über die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte immer mehr Wohlstand geschaffen hat. Natürlich auch Schere war, aber die Leute aus ganz Armutsländern in Niedriglohn und so weiter und so fort. Wie auch weniger Naturkatastrophen, weniger Tote durch Kriege, also ganz, ganz viele positive Effekte haben. Und trotzdem wird ja die Story teilweise, wenn du im Hier und Jetzt lebst, anders wahrgenommen. Jetzt glaube ich aber, dass auch durch Technologie, und wir haben das schon gesehen, und jetzt gerade auch hier Elon Musk, er ist da, was ist Deutsch, Trillionär oder Billionär?
Genau, Billionär auf Deutsch.
Und das wird natürlich jetzt noch mehr auch durch AI. Ja. Und ich glaube, da gehen ganz, ganz viele Probleme, die wir haben. Mal angefangen als Deutschland. So, wir besteuern die ganzen Tech-Konzerne, besteuern wir nicht. Das ist wie eine Zwangsabgabe, die wir nach Amerika geben.
Das ist verrückt.
Unfassbar.
Ja.
Ist für mich, ich verstehe nicht, wie die deutsche Politik das nicht lösen kann. Oder es ist ja ein Europaproblem.
Ja.
Also verstehe ich nicht.
Ja.
Wird ja noch mehr, weil du weißt ja, jedes Online-Unternehmen mittlerweile, bald jedes andere, hat dann halt irgendwie LLMs, hostet irgendwie bei Google oder Microsoft,
ja.
Zahlt online. So, da gehen ja allein mal so, keine Ahnung, 30-40%, vielleicht zukünftig noch mehr, gehen ja einfach mal nach Amerika, ohne dass wir irgendwas davon in Deutschland haben. Ist ja,
das ist verrückt, ja.
Unfassbar.
Ja.
So, und wir brauchen eine Art von, und da sind ja auch die großen Tech-Bosse von UBO, also bedingungsloses Grundeinkommen. Weil ich schon auch glaube, dass in Zukunft es weniger klassische Arbeit gibt, sei es über die Arbeitszahl, also von den Möglichkeiten, die es macht, weil die Leute nicht unbedingt arbeiten müssen. Ich glaube, es wird irgendwie Jobs und wird Möglichkeiten, aber die müssen es nicht unbedingt. Und sie werden vielleicht auch weniger verdienen, weil der Wohlstand bei wenigen sich anhäuft und akkumuliert wird, dass wir das brauchen, weil ansonsten, was machen die Personen den ganzen Tag?
Aber ist das kapitalistisches Denken?
Von mir jetzt? Also ich glaube, von den Leuten ist ganz viel kapitalistisch denken, weil du willst, dass die Leute wieder Geld haben, damit sie auch konsumieren können. Ne? Weil, Facebook und Amazon, wenn Leute halt irgendwie keine Kaufkraft haben. Also das kapitalistische System ist gewachsen, als die Leute immer mehr Kaufkraft entwickelt haben.
Stimmt, ja.
So, aber ich will dem gar nicht irgendwie einen Namen nennen. Ich glaube nur, wir werden an Probleme kommen, die müssen wir lösen. Und da macht es, glaube ich, dann keinen Sinn, noch weiter irgendwie was ein bisschen was zu optimieren und dann kommen wir da weiter. Weiteres Thema ist zum Beispiel für mich unsere aktuelle Demokratie. So, wir haben, es wird Politik nach den Wählergruppen gemacht. Die größte Wählergruppe sind Rentner.
Ja.
Unsere Rente ist eins der größten Probleme und Liability, also Verbindlichkeit und Schuld, die wir als Land haben.
Ja.
So. Die aktuell ja wieder Reformen werden diskutiert.
Ja.
Das sind ja alles so mehr oder weniger faule Kompromisse. Ja. Und so gibt es halt eine riesen Liste, wo ich glaube und ich weiß nicht, wie es enden wird. Ja.
Aber es ist
das sind ja die Sachen, die mir Sorgen
aber
machen.
Das ist ein guter Punkt. Du als Unternehmer, was sind so denn deine Hauptbaustellen, wenn du als an die Politik denkst? Wo findest du, bekommst du Unterstützung, wo bekommst du keine Unterstützung? Was wünschst du dir eigentlich? Also Hintergrund ist, das ist ja schon interessant, wir alle nutzen viel Software, viel Services irgendwie aus den USA und die versteuern das hier im Grunde nicht oder ganz wenig oder haben ihre Modelle, wie sie das schön umgehen können, sage ich jetzt mal. Das ist auf der einen Seite irgendwie natürlich massiv unfair. Also muss man sagen, also ich als Unternehmer hier muss ja auch massiv viele Steuern zahlen in jede Richtung. Gefühlt verdient auch jeder mehr als ich, mein Steuerberater, das Finanzamt, die Leute, mit denen ich arbeite, also jeder verdient da irgendwie gefühlt mehr als ich. Also ich fühle mich da schon so ein bisschen, benachteiligt, sage ich jetzt mal, im globalen Wettbewerb, wenn ich ehrlich bin.
Ja, das ist spannend. Ich habe nie dran gedacht, so ich als Unternehmer, mir fehlt das. Also was ich eigentlich von meinem Land einfach nur möchte, gibt mir eine gute Basis und ein gutes Fundament, auf dem ich arbeiten kann. Das ist immer noch in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern ist das immer noch in Ordnung, aber es wird im Vergleich immer schlechter. Und was meine ich damit? Ich meine einfach nur, ich will ein Land, was wirtschaftlich wächst.
Ja.
So, wo es den Leuten einfach in Summe idealerweise allen irgendwie gut geht, dann geht es mir auch als Unternehmer gut. Ich bin nicht so der, natürlich gibt es Kleinigkeiten, Bürokratieabbau und so weiter, aber das sind für mich eher Dinge, die passieren müssen, damit die Wirtschaft wächst. So, und nicht jetzt sagen, ich brauche jetzt Bürokratie, aber nein, ich will eigentlich nur ein Land, wo es den Leuten gut geht und was das gesamte Bruttoinlandsprodukt wächst, stetig. So, natürlich gibt es mal Krisen und so, und das ist das, was ich möchte. Und da erwarte ich, und das ist mein Auftrag an die Politik, schafft das. Und schafft das so, dass es möglichst allen Leuten gut geht. So, aber da gehören natürlich auch Sachen mit hinzu, die dann, du wirst nicht immer die Lösung finden, die für alle Leute gut sind. So, und du musst vor allen Dingen auch Entscheidungen treffen, die kurzfristig vielleicht wehtun, weil du eine Schuld aus der Vergangenheit mit dir rumträgst und irgendjemand muss das halt mal aufräumen. Ne? Ja. Und jeder ist wie so ein Scheißhaufen, der immer größer wird und den schmeißt du alle 4 Jahre weiter. Ja. Und du willst nicht derjenige sein, weil dann sagt jeder, der Reza hat es verkackt.
Ja.
So, und du willst ja wiedergewählt werden. Du hast andere Incentives. Und für mich ist das ganze System ist für mich broken. Mhm. So, das hat.
Wie kriegen wir das hin?
Ja, ist eine sehr gute Frage.
Also bist du in dem Sinne, weil du Long Tech gesagt hast, bist du auch Long Deutschland?
Also ich halte am Kapitalmarkt, glaube ich, nahezu keine deutsche Aktie.
Hm.
Weil es mich aber auch nicht so interessiert. Bin ich Long Deutschland? Ist jetzt die Frage, auf was? Ja.
Mhm.
Ich glaube, es ist immer noch ein sehr lebenswertes Land. Ja. Ja. Ich schätze
Wachstum, Sachen, also das, was du vorhin zum Beispiel gesagt hast.
Da bin ich aktuell alles nicht long. Nee. Mhm. Da bin ich aktuell nicht long. Ich glaube, es gibt Bewegungen, die ich glaube positiv sein können. Und ich glaube, wir brauchen auch einen Switch. Du hast mich gefragt, was will ich ändern in der Politik? Meine Antwort ist, ich weiß noch nicht, ich würde es gerne erstmal besser verstehen.
Mhm.
So, das wäre wie, wenn ich jetzt von außen in deine Company reinschaue und ich sehe einfach nur Zahlen, das sieht nicht gut und ich sage, ich kann es besser. So, ich würde immer erst reingehen. Ich bin aktuell nicht in einem Punkt in meinem Leben, wo ich da was bewirken will. Ich kann mir aber vorstellen, dass sich das irgendwann ändert. Und dann würde ich überhaupt erstmal, ich will mal mit den Leuten sprechen. So, das hört sich jetzt einfach an, als gesagt, ich würde gerne mal überhaupt verstehen, so, hey, so. Beispiel, was wir eben gesprochen
haben. Wo hapert es denn eigentlich?
Ja, so Steuern, so was ist das Problem, ne? Und ich glaube, du kriegst dann auch andere, das ist ja auch so, du kriegst ja andere Infos, als du heute in der Zeitung
liest. Absolut.
Ne? Dann sagen die, ja, keine Ahnung, ne, der Trump, der ist dann das und dann trügt er uns mit damit und kurzfristig geht's dann so. Und dann sagst du, ja, okay, aber denken wir es mal weiter. So kurzfristig, ja, aber wie ist denn vielleicht in 4 Jahren? Wie? Und so weiter und so fort. Also, ich glaube, die Story, die uns Menschen erzählt wird, ist ja oftmals nur entweder runterdestilliert auf ein paar wesentliche Punkte oder aber auch nicht ganz die Information, was alles ist und was alles mit reinsteht, weil einfach die Komplexität, glaube ich, viel zu hoch ist und
absolut
auch ganz, ganz viele Leute es einfach gar nicht greifen können.
Irgendwann ist das System, verhängt es sich oder verankert sich auch irgendwie an so Stellen, also wenn ich da ab und zu in großen Unternehmen so ein bisschen reinschauen kann und darf, merke ich da auch, also wie ineffizient das Ganze läuft und es kann auch nicht mehr gesprengt werden. Also das wird dann akzeptiert und es wird dann einfach so weitergemacht. Das ist mir verrückt.
Als die letzten Punkte, als die Systeme geändert wurden, waren immer nach großen Kriegen, ne?
Ja, das ist verrückt. Also ich möchte long Deutschland sein, wenn ich ehrlich bin. Ich finde, Deutschland hat sehr viele Dinge, die andere Länder eben nicht haben. Das ist dieses freiheitliche Denken. Das ist unglaublich wichtig. Als gebürtiger Iraner weiß ich nämlich, was es bedeutet, wenn man eben nicht auf die Straße gehen kann und seine Meinung äußern kann. Also das haben wir hier alles. Auch wenn viele Leute sagen, du kannst hier deine Meinung nicht äußern. Doch, kannst du prinzipiell schon. Natürlich gibt es da Konsequenzen im Sinne von, dass du geächtet wirst oder was auch immer. Aber du musst jetzt nicht um deine Freiheit fürchten. Das ist ja noch ein Riesenunterschied. Ich glaube, wir bewegen uns auch manchmal so in die falsche Richtung. Wie zum Beispiel mit Beleidigung von Politikern. Das wird jetzt wieder abgeschwächt, was ich ganz gut finde. Als ich mitbekommen habe, dass der Habeck ich weiß gar nicht mal, was für eine Strafe verhängt worden ist, als da aber Schwachkopf sozusagen dieses Meme über Habeck gemacht worden ist. Die Person, ich glaube, es war ein Rentner, hat ja eine richtig dicke Strafe zahlen müssen. Das finde ich zum Beispiel massiv übertrieben. Da könnte man schon sagen, okay, Meinungsfreiheit wird so ein bisschen eingeschränkt. Auf der anderen Seite sehe ich aber wieder die Bewegung zurück, dass da wieder ein bisschen was passiert. Ich habe bewusst gefragt, ob du Long Deutschland bist, weil ich weiß, dass du viele Investments, viele Tätigkeiten sonst in deinem Leben hast. Was ich noch gerne von dir verstehen würde, ist, siehst du auch deine Zukunft in Deutschland langfristig oder kannst du dir auch vorstellen, woanders zu leben?
Also ich habe mir nie Gedanken drüber gemacht. Also ich zahle auch gerne Steuern. Also niemand zahlt gerne Steuern.
Ich weiß, aber was du meinst, ja.
So, ich habe kein Problem damit. Ja. Ich habe letztens auch auf LinkedIn einen Post gemacht, der sehr viral ging. Ich habe auch gesagt, ich bin auch bereit, irgendwie 2-3% mehr zu zahlen. Also ich, wenn es irgendwie das System gibt. Wenn wir dafür einfach, wenn ich weiß, die Verwendung ist richtig und sie tut gut. Ich habe mir keine Gedanken gemacht, ob ich mich hier langfristig in Deutschland sehe. Wenn du mich heute fragst, sage ich ja. Das kann sich morgen ändern. Ich glaube, auch für mich geht es gar nicht so sehr drum, ich will meinen Ort, wo ich das meiste Geld verdienen kann. Weil ich glaube, selbst wenn die Wirtschaft schrumpft, dieses Bruttoinlandsprodukt ist immer noch gigantisch groß und Business machen kannst du in jeder Situation. Für mich geht es mehr so drum, wie will ich leben? Was sind das irgendwie wie ist die Gesellschaft? Wie ist die Stimmung im Land?
Wie ist die Stimmung gerade?
Du, ich glaube, wir Deutschen sind generell sehr eher so grummiger und irgendwie pessimistischer und uns werden auch die Sachen immer schlechter geredet, glaube ich, als sie sind. Mhm. Das ist auch was Positives, eine Tugend von uns, weil das auch dazu dann führt, so wir arbeiten hart und wir geben uns da wenig mit zufrieden. Ich kann dir nicht sagen, subjektiv würde ich sagen, die Stimmung im Land ist nicht gut.
Ja.
Ich meine, ich glaube, das siehst du auch, wenn du dir, da gibt es verschiedene Indizien.
Ja.
Es ist nicht, dass ich da jetzt eine repräsentative Umfrage gemacht habe, weil ich lebe natürlich auch in einer krassen Bubble.
Ja.
Ja. Aber ich glaube, die Stimmung im Land ist nicht gut und ich glaube, sie ist auch zum Teil zu Recht nicht gut. Und ich glaube, die Politik, und das finde ich am krassen, die gefühlt reagieren ja drauf nicht. Also die sitzen an ihrem Elfenbeinturm. Also
wenn ich mir die Bärbel Bass zum Beispiel anschaue, die ja wirklich so einen Klassenkampf fast schon ausruft gegen Arbeitgeber, wo ich mir denke,
Ja, also
wie kannst du das als Ministerin machen? Also das ist verrückt.
Ja. Ich glaube, wir haben ganz bedenkliche Bewegungen und Systeme sind ja auch sehr resilient und halten immer länger, also vor 5 Jahren wurde ja schon Automobilindustrie und dies und das und sell und jenes und hält sich ja immer alles länger und ich glaube, ist auch viel resilienter und entfindet sich in diesem Prozess dann vielleicht auch neu. Aber ich glaube in Deutschland, dass sich die Gesellschaft auch nach Profilen mit einem klaren Kante-Profil, dafür stehe ich, das will ich ändern, dass es danach sucht und die Leute danach wirklich eine Führung, also jemand wieder eine Politik haben wollen, die da auch einfach sagt, so hey, das ist der Weg hier raus. Und das Schlimme daran, das ist ja das Risiko, das hatten wir in Deutschland ja schon mal und wir wissen, wie es geendet ist. Mhm. Also es gibt ja immer da zwei Seiten in der Medaille. Es kann der Positive geben, wo er sagt, hey, guck mal, das ist hier der Weg, den müssen wir einschlagen und dann ist auch ein guter Weg und es gibt halt die das missbrauchen und dann in einem anderen Szenario endet. Und das ist eher so meine größte Sorge und ich meine, die Werte von der AfD zeigen ja einfach, das ist ja das meiste nicht hey pro AfD, sondern es ist gegen alles andere, weil ich mich mit nichts mehr identifizieren kann. Mhm. Und das ist ja schon auch ein Weg, der auf jeden Fall zum Nachdenken anregen soll.
Auf jeden Fall. Ich glaube, das bedarf sogar nochmal einen weiteren Podcast, um da nochmal tiefer einzusteigen. Ich wollte noch auf einen Punkt kurz zu sprechen kommen, bevor wir Richtung Ende gehen. Ich fand es ganz interessant, du bist, das hast du ganz am Anfang kurz erwähnt gehabt, du glaubst auch an das Thema Brot und Spiele, also Entertainment, glaubst du ganz stark und ich weiß, dass du auch gerade da in Richtung Investment da was machst. Könntest du darauf nochmal kurz eingehen? Warum glaubst du, dass vielleicht auch aus Zukunftsaussicht, Jobaussicht, das Thema Entertainment wieder für uns relevant werden könnte?
Kennst du Tribute von Panem?
Ja. Yeah.
Das ist jetzt ein bisschen salopp gesagt, aber ich glaube, viele in der Social Media hat ja schon gezeigt, Leute wollen sich ablenken, die wollen sich berieseln lassen. Mhm. Also Fernsehen ist für Social Media und die Leute suchen immer mehr nach Erlebnissen. Siehst du über Festivals, siehst du über ganz, ganz viele verschiedene Sachen.
Ja, es gibt viel mehr Festivals gefühlt. Ja.
Experiences, ja, die wollen sich mehr fühlen, die wollen abschalten, die wollen sich auch rausbeamen aus ihrem tristen Alltag.
Ja.
Und das so in zwei Sätzen die Investmenthypothese von mir dahinter.
Okay, okay. Und da siehst du auch natürlich jobmäßig in Zukunft wahrscheinlich mehr Opportunities. Wenn wir uns mal wieder auf Jobmarkt.
Ja. Also ich glaube, mein Dream-Szenario wäre, dass es die Möglichkeiten gibt, also die Leute verdienen gutes Geld, die haben irgendwie ein Grundeinkommen und es gibt genügend Opportunitäten, dass sich darüber hinaus einen Job haben und irgendwo engagieren. Und ob das jetzt irgendwie mehr mit Menschen ist und mehr Community oder irgendwelche anderen Themen, aber das ist so ein bisschen das, was ich glaube. Wenn wir jetzt mal ganz verrückt in die Zukunft, das SpaceX jetzt vor ein, zwei Wochen irgendwie
Börsengang
gemacht. Ich habe nur am ersten Tag gekauft und dann wieder verkauft.
Okay.
Bin da also fundamental maximal überbewertet, aber heißt ja nichts bei Firmen von Elon Musk.
Mhm.
Aber deswegen wollte ich nicht long-term drin sein. So, und wenn wir jetzt mal denken, hey, es gibt noch das Weltall und so weiter, so, dann kommen ja ganz, ganz neue Fantasien auch irgendwie von Möglichkeiten. Und ich denke, da gibt es einfach für uns als Menschheit noch einiges zu tun. Wir müssen uns aber immer wieder neu erfinden. Und einige Menschen werden da auch auf der Strecke bleiben. Und ich glaube, das, was ich nicht hoffe, aber was ich nicht als ein unrealistisches Szenario sehe, ist, dass halt immer mehr in verschiedenen, jetzt mal so Klassen unterteilt wird und die Leute dann einfach da abgehängt werden und es dann immer einen kleineren Bereich gibt und eine die sogenannte Elite, die einen großen Teil des Wertes anhäufen und um das in irgendeiner Art und Weise ein System zu bauen, was dem auch entgegenwirkt. Und also ich rede nicht von Sozialismus oder dergleichen.
Ja, aber dieses ich bedingungslose glaub, das Themen, Grundeinkommen zum Beispiel.
Ja, das ist zum Beispiel eine Sache. Ja. Ich glaube, wir müssen aber vor allen Dingen auf der inhaltlichen Ebene mit den Leuten mehr arbeiten, dass die Leute einen Sinn haben, dass sie sehen so, hey, was ist meine Identität? Weil für ganz viele Leute ist der Job ein sehr großer Teil der Identität.
Ja, auf jeden Fall.
So, und dann ist ja auch die Frage, was ist Teil meiner Identität? Was ist meine Zugehörigkeit? Und wir wollen ja nicht, dass sie sagen so, ich bin jetzt, keine Ahnung, Iraner und ich chill nur mit den Iranern. So, und ich bin nur, und so, das wollen wir auch nicht als Zugehörigkeit. Ne? Und
for the record, ich bin Deutsch mittlerweile.
Ja, aber du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst.
So, und ich glaube, da brauchen wir einfach irgendwie was und da müssen wir uns als Gesellschaft neu erfinden. Und ich glaube, das ist eine riesengroße Aufgabe.
Vielleicht noch ein Gedanke dazu wegen Identität. Ich finde, das ist ein wirklich schwieriges Thema. Ich merke das auch, dass gerade in Deutschland da ein ganz großes Problem mit dabei ist. Ich habe vor kurzem mit einer älteren Dame gesprochen gehabt. Die hatte so ein bisschen angemerkt gehabt, ja, sie versteht nicht, warum nur einmal alle 4 Jahre irgendwie die Deutschlandfahnen jetzt zur WM rausgehängt werden und innerhalb diesen 4 Jahren passiert sonst gar nichts mit Deutschlandfahnen, sondern das ist dann, man wird ja eher geächtet, wenn man eine Fahne aufhängt. Ich glaube, das ist ja wirklich so ein bisschen das Problem, weil bei uns Deutschen auch diese Identität versucht wurde, so weit wegzuschieben. Wir haben auch nicht mehr so dieses Wir-Gefühl, außer einmal alle 4 Jahre zur WM. Ansonsten haben wir gar nicht mehr dieses Wir-Gefühl. Das
halte ich für absoluten Schwachsinn. So, ey, ich war beim Zweiten Weltkrieg und so, ich habe damit nichts am Hut. Du hast damit nichts am Hut. Ich glaube, nahezu niemand mehr, der in Deutschland lebt, hat da irgendwas mit am Hut. Ja. So, und ich glaube, man muss irgendwann auch mal irgendwie einen Strich drunter ziehen und sagen, so, hey, so, und ich glaube auch stolz auf sein eigenes Land zu sein und so, das hilft uns als Gesellschaft auch extrem.
Das hilft ungemein. Also wenn ich da mitbekomme, zum Beispiel, was in Japan passiert, wie die zum Beispiel mit ihrer Kultur umgehen, wie die zum Beispiel auch mit der Sauberkeit umgehen.
Ja.
Also ich finde es echt schade, wenn ich dann zum Beispiel sehe, dass wir gar nicht mehr stolz sind auf unsere Innenstädte zum Beispiel, auch gar nicht mehr so uns drum kümmern, dass überhaupt was passiert, dass es sauber gehalten wird und so weiter. Und das im Vergleich zum Beispiel zu Japan, ich habe vor kurzem eine Doku darüber gesehen gehabt, wie sehr zum Beispiel das Thema Sauberkeit da relevant ist. Das ist ja, bei uns schmeißen wir ja alles direkt weg, weil wir eben nicht mehr dieses Fehlgefühl haben. Ja, irgendjemand kümmert sich drum, ist sowieso nicht meins, mich interessiert es nicht.
Ja.
Ganz schwieriges Thema. Chris, ich glaube, das wird nicht unser letztes Gespräch gewesen sein.
Hat Spaß gemacht.
Vielen Dank erstmal. Ich habe dich auf jeden Fall besser kennenlernen dürfen. Und ich bereite, glaube ich, für das nächste Mal nochmal ein paar politische Themen vor.
Macht es.
Ich danke dir vielmals.
Danke dir.